Schön, dass ihr beim Podcast von Legal Truffles dabei seid. Wir machen Next-Gen-Lawyers und Next-Gen-Law-Firms für euch hör- und sichtbar. Ich bin Jana Salz-Garcia, die Gründerin von Legal Truffles, der ersten Personalberatung für Legal Recruiting mit Fokus auf New Work Consulting. Hallo Paul, ich begrüße dich herzlich im Legal Truffles Podcast.
Hallo Jana.
Schön, dass du da bist. Ja, heute ist Paul Kiowski bei mir zu Gast im Podcast und er hat ein ganz besonders sportliches Vereinbarkeitsthema, was er neben seiner Tätigkeit als Rechtsanwalt mitgebracht hat. Und wir haben uns kennengelernt im September, September 2025, beim Alumni-Barcamp vom Bundesverband der Deutschen Wirtschaftskanzleien. Und das war eine sehr, sehr angenehme Runde, wo wir natürlich auch über Vereinbarkeitsthemen gesprochen haben. Und Pauls Thema gefiel mir so gut, dass ich dich eingeladen habe. Und ich habe mich gefreut, dass du Ja gesagt hast. Danke.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Möglichkeit.
Ja. Paul, wir haben den Podcast ja so ein bisschen umgestrickt. Hast du so als Opener einen Fun Fact zu dir?
Ja, muss ich tatsächlich länger überlegen, weil die Fun Facts sind ja dann irgendwie im Momentum lustig, aber was man dann so davon erzählen kann, ist dann vielleicht im Nachgang gar nicht mehr so spannend. Aber tatsächlich habe ich 2014 einen Fernseher gewonnen bei einem Bundesligaspiel. beim Handball-Bundesligaspiel.
Ja.
Und zwar war das damals der Tag des Handballs. Und das war damals auch ein Weltrekordversuch, der auch geklappt hat. Da wurde nämlich das Spiel, ich meine, es war Rhein-Neckar Löwen gegen HSV Hamburg, in der Commerzbank Arena in Frankfurt ausgetragen, damals noch.
Es ist im Gedächtnis geblieben, aber exakt.
Genau, ja. War offiziell ausverkauft, inoffiziell glaube ich nicht, aber war schon sehr voll, also unverhältnismäßig viel. Und dann gab es auf einmal die Abfrage, wer denn da Lust hätte, bei der Halbzeitshow mitzumachen. Da gab es ein Gewinnspiel. Man müsste halt einfach nur einen Ball ins Tor werfen. Und ich dachte, ja, wenn ich jetzt, wann dann? Klar, kein Problem, kriege ich schon hin. Ich habe da auch noch sehr aktiv gespielt, habe mir das zugetraut. Und die Challenge war halt, dass das Tor mit einer lebensgroßen Pappmaché-Nachbildung von Niklas Landin quasi verdeckt war, der relativ groß ist. Von daher war jetzt auch nicht so viel Platz, aber es war immer noch machbar. Und je weiter man nach hinten gegangen ist, desto größer war der Preis. Da habe ich gedacht, gut, jetzt von ganz hinten wäre vielleicht auch ein bisschen peinlich, wenn ich da nicht treffe. War dann so ein gutes Stück hinter der Mittellinie für den Fernseher. Dann in der Halbzeit vom Spiel ging das dann los plötzlich und dann habe ich den Ball in die Hand bekommen und habe dann gemerkt, dass da überhaupt kein Harz dran ist. Und für die Handballer, die wissen, was es ist, für die, die es nicht wissen, ist so ein Klebemittel, was man eben, sage ich mal, einigermaßen professionellen und inzwischen eigentlich in allen Ligen zwingend nutzen muss und was denn die Qualität des Spiels halt einfach extrem nach vorne bringt.
Und es ist legal, ne? Das muss man noch dazu sagen. Ne?
Genau,
das
hast du mir gesagt. Genau, es ist legal.
kein illegales Doping.
Genau, also in vielen Ligen ist es sogar verpflichtend. Also ab der dritten Liga ist es, glaube ich, verpflichtend. Und darunter ist es unterschiedlich geregelt. Aber ich war das damals gewohnt, weil wir das bei uns eben hatten. Plötzlich war dieser Ball ohne Harz. Obwohl die Spieler auf der Platte ja mitgespielt haben. Und dann hieß es, nee, es gibt nur einen ohne Harz. Und dann ging mir doch ein bisschen die Düse. weil ohne Harz kann man halt einfach kein Handball spielen, wenn man das mit Harz gewohnt ist. Und ich habe aber zum Glück dann diesen Ball irgendwie da reingezirkelt. Hatte schon, als der die Hand verlassen hat, war ich mir sicher, dass der vorbeigeht. Weil der so komisch die Hand, so eine komische Flugkurve hatte. Ich dachte, oh Gott, das wird nichts. Jetzt haben wir keine Ahnung, wie viele tausend Zuschauer das waren. Waren das 60 damals? Also es waren auf jeden Fall ziemlich viele. Gucken dabei zu, wie man als vermeintlich guter Handballer den Ball nicht mal kurz in der Mittellinie aufs Tor bekommt. Und dann ist er irgendwie reingegangen und dann habe ich den Fernseher gewonnen und da war ich doch sehr erleichtert.
Ja, mega. Schöne Story, echt schöne Story. Hast du den Fernseher noch?
Nee, den, wie war das damals? Ich habe den bekommen und wollte eigentlich meinen alten verkaufen. Und meine Mutter hat dann irgendwie beim Aufräumen von meinem Zimmer, ich weiß es gar nicht mehr genau, auf jeden Fall dabei dann den alten kaputt gemacht. Da war so eine Macke drin, da konnte ich den nicht mehr verkaufen. Und dann musste ich den neuen verkaufen. Und dann musste ich immer mit der Macke leben, aber gut.
Da zieht sich eine Story durch mit dem Fernseher, ist aber schön. Ja, cool. Vielen Dank für den ersten Einblick. Und da sind wir dann auch bei deinem Thema. Magst du dich trotzdem einmal kurz vorstellen, was du so in deinem Arbeitsleben machst und einfach mal so einen kleinen Pitch zu dir.
Ja, also im Prinzip teilt sich mein Leben in drei Teile. Einmal bin ich als erstes natürlich und als wichtigstes Ehemann und Vater einer kleinen Tochter, die jetzt etwas über ein Jahr alt ist. Dann kommt dazu, dass ich als Rechtsanwalt in der mittelständischen Wirtschaftskanzlei in Koblenz arbeite, Schwerpunkt Arbeits- und Bankenrecht. Dann die dritte Säule, die dann das Thema Vereinbarkeit dann auch dann wirklich präsent macht, ist dann das Thema Schiedsrichter, eben nicht mehr hauptsächlich handballspielender Spieler, sondern als Schiedsrichter tätiger. Schiedsrichter beim Deutschen Handballbund im Bundesligakader, das ist der deutsche Profibereich. Und genau, mein Leben dreht sich letztendlich darum, die Balance zu finden zwischen Krabbelgruppe, Kanzlei und Bundesliga-Handball.
Eine schöne Zusammenfassung, danke dir, Paul. Ja, seit wann spielst du denn schon Handball?
Eigentlich schon immer. Also man fängt, glaube ich, an mit der Ballspielgruppe oder so als ganz kleiner und so richtig offiziell Handball wird das dann, glaube ich, irgendwie mit 3 Jahren oder 4. In den Bambinis heißen die, glaube ich, immer noch. Also so seit 28, 29 Jahren. Ja, also schon immer.
Wow. Wow. Also das ist eine Leidenschaft, ja. Das ist, also du bist quasi fast mit Handball geboren.
Ja, obwohl meine Eltern beide kein Handball spielen. Das war auch eigentlich eher ein Zufall. Also ich wollte damals einfach nur nicht Fußball spielen, weil das alle gemacht haben. Und bin dann eben mit ein paar Kumpels von mir dann eben über diese Ballsportgruppe zu den Bambinis dann beim Handball gekommen und das fand ich cool und waren halt eben auch ein paar dabei, die ich auch so dann ein bisschen kannte. Also unsere Eltern kannten sich eben, weil wir alle, viele von denen eben aus der Ecke, in der wir gewohnt haben, gekommen sind. Und ja, dann bin ich da immer bei geblieben.
Schön. Wie intensiv hast du denn dein bisheriges Hobby dann im Verlauf deines Lebens mit dem Berufseinstieg und als Rechtsanwalt weiterführen können? Wie hat sich das so dann entwickelt im Laufe der Jahre?
Ja, also tatsächlich muss man sagen, dadurch, dass wir ja dann mit der Zeit immer weiter aufgestiegen sind, wurde das Schiedsrichterwesen immer elementarer, also hat sich immer wurde immer intensiver. Und dann musste man eben gucken, dass man das mit dem ganzen Rest irgendwie vereinbart bekommt. Auch mit dem Berufseinstieg hat sich das tatsächlich eigentlich nicht geändert, beziehungsweise ich bin ja auch erst, also seitdem ich Rechtsanwalt bin, auch dann in den Bundesligakader aufgestiegen mit meinem Gespannspartner. Und dementsprechend wurde es intensiver, obwohl die Arbeitsbelastung natürlich auch größer wurde. Also alles ist so, beides immer so ein bisschen weiter angestiegen. Spannend war es definitiv auch in der Examenszeit. Da kann ich mich noch dran erinnern, da hatten wir während der Examensklausuren im ersten Examen, hatten wir einen Aufstiegskader-Lehrgang am Wochenende. Und ich hatte von Montag bis Freitag die ersten, ich glaube, das sind 4 Klausuren und die restlichen Klausuren dann in der nächsten Woche. Und Freitag bis Sonntag oder Freitag bis Samstag war Aufstiegskader-Lehrgang. Und da musste ich, oder bin ich, weil ich den nicht absagen wollte, weil wir aufsteigen wollten, bin ich nach der Klausur am Freitag direkt ins Auto zum Lehrgang gefahren, 2 Stunden, hab dann den Lehrgang gemacht und bin dann Sonntag wieder zurück und hab dann Montag die nächste Klausur geschrieben.
Respekt, ambitioniert, ja.
Muss man wollen, aber ja, die Intensität ist seitdem jetzt auch nicht unbedingt niedriger geworden, aber ich sag mal, die Examensklausuren sind zum Glück jetzt dann nur noch einmal gekommen und kommen jetzt hoffentlich auch nicht nochmal.
Eventuell nochmal Fachanwalt oder ähnliches, ne? Je nachdem, was man da noch draufsatteln möchte oder auch nicht. Ja, man merkt, du bist leidenschaftlicher Handballspieler. Welches Ereignis führte denn dann dazu, dass du aus deiner Spielerrolle in die Schiedsrichterrolle gewechselt bist?
Also ich wurde eigentlich eher gezwungen, als dass ich das freiwillig gemacht habe, weil wir damals mit Wallau, bei denen ich gespielt hatte in der Jugend die letzten Jahre und dann auch schon in der A-Jugend parallel auch bei der ersten Mannschaft, da sind wir in der einen Saison nur wegen des Nichterfüllens des Schiedsrichtersolls nicht aufgestiegen, weil es dafür Minuspunkte gab, laut Regularien in Hessen, sodass wir aus der Oberliga nicht in die dritte Liga aufsteigen konnten. Und dann wurden die 5 Jüngsten dazu verdonnert, Schiedsrichterlehrgang zu machen. Ja, dann war ich plötzlich Schiedsrichter. In der Saison danach sind wir dann auch verlustpunktfrei aufgestiegen, weil wir eben genug Schiedsrichter hatten. Da hätte es auch dann mit Minuspunkt, glaube ich, gereicht, weil es ein recht großer Abstand war. Aber ja, dann war ich Schiedsrichter und dachte ich, gut, wenn ich jetzt schon bin, kann ich ja ein bisschen weitermachen. Hab dann aber tatsächlich nicht so Lust gehabt, das alleine zu machen. Auch gerade wenn man selber spielt, ist man natürlich auch auf einem Niveau, auf dem man selber spielt, dass man nicht direkt pfeift. Und dann ist das so ein bisschen Jugend, D-Jugend, C-Jugend am Anfang, D-Jugend pfeifen. Ja, ist dann erstmal nicht so spannend alleine. Und hab mich dann letztendlich dann dazu entschieden, weil eben zufälligerweise auch ein sehr guter Kumpel von mir, mit dem ich heute zusammen pfeife, damals auch gesagt hat, boah, alleine pfeifen macht nicht so Spaß und lass uns auch als Gespann pfeifen, weil du dann halt auch mehr Potenzial hast, nach oben irgendwie zu kommen.
Schöne Fügung, ne?
Ja,
Ja,
war
total.
wirklich Zufall. Also sonst hätten wir nicht miteinander gesprochen, hätten wir wahrscheinlich aufgehört nach der Saison.
Also, es gilt auch hier, man muss miteinander reden. Es finden sich Lösungen. Ja, sehr schöne Fügung, wirklich. Und du hast dann aber trotzdem auch weiterhin selber noch gespielt?
Ja, also wir haben am Anfang auch den Schwerpunkt beim Spielen gehabt, weil wir beide auch in der Oberliga gespielt haben. Heißt jetzt, glaube ich, Regionalliga, also ist die vierte Liga gewesen. Und da sind wir dann irgendwann dann beide nicht mehr da, gewesen, entweder durch Abstieg oder durch Wechsel. Haben dann danach erst entschieden, dass wir auch unseren Schwerpunkt aufs Pfeifen legen möchten, weil auch vorher uns das Spielen auch einfach zu viel Spaß gemacht hat und einfach noch so ein bisschen ambitioniert auch war. Und daneben durften wir beispielsweise auch gar nicht in dem Oberliga-Kader auch gleichzeitig pfeifen, in dem wir halt auch gespielt haben, weil die gesagt haben, in der vierten Liga geht das nicht parallel. Und ja, da haben wir gesagt, nee, dann spielen wir erstmal. Ja, dann haben wir den Schwerpunkt gewechselt und haben dann nebenbei noch gespielt, soweit es halt ging. Aber seitdem wir jetzt in der zweiten Liga spielen, gar nicht mehr. Also
Das
das
fordert
ist
zu
auch
viel,
einfach
wenn du.
nicht, genau von der Verantwortung her, die man da hat, ist das auch nicht mehr vereinbar miteinander, dass man sich da irgendwie an einem Freitag verletzt und samstags dann irgendein wichtiges Spiel pfeifen muss im Profibereich und dann plötzlich fehlt. Also könnte man sich ja auch in anderen Sportarten gar nicht vorstellen.
Ja.
Das gilt bei uns halt eben auch.
Wirklich interessant zu wissen, dass das wirklich so eine hohe Verantwortung ist, ne? Dass man dann auch nicht verletzt oder ähnliches oder halb eingeschränkt mitpfeifen kann dann, ne?
Ja, auch wenn der Handball jetzt noch hinter dem Fußball ein gutes Stück weg ist vom Finanziellen, aber im Profibereich geht es um richtig viel Geld. Das sind alles Profis, das ist ihr Hauptjob, verdienen damit ihren Lebensunterhalt und für sich und ihre Familien. Die Vereine haben riesige Etats und denen geht es ums wirtschaftliche Überleben. Und wenn man da als Schiedsrichter ankommt und eigentlich völlig ausgelaugt vom Spielen und Feiern vom Vortag eigentlich ist, dann ja, könnte ich es verstehen, wenn die Mannschaften damit nicht fein sind, nämlich auf der einen Seite die professionellen Spieler, im Idealfall natürlich, und auf der anderen Seite völlig unprofessionelle Schiedsrichter, das funktioniert halt einfach nicht.
Ja, nee, das unterscheidet es dann natürlich auch, weil man ja jetzt wirklich in der anderen Liga ist und im Profibereich. Aber interessante Einblicke absolut für die, die sich nicht damit befassen oder auch gar nicht so viel mit der Sportwelt dann zu tun haben. 2018 hast du im Vorgespräch berichtet, dass ein Sichtungsturnier vom Deutschen Handballbund stattfand. Was veränderte sich in puncto Vereinbarkeit dann ab dem Zeitpunkt, wo du auch für höhere Ligen gepfiffen hast?
Also am Anfang nix, weil ich noch Student war. Student ist es ja alles immer so ein bisschen einfacher unter einen Hut zu bringen. Aber dann mit dem Aufstieg dann in die dritte Liga, also nach dem Sichtungsturnier, kamen wir dann in den Perspektivkader plus dritte Liga. Das heißt, wir haben eigentlich Bundesliga und dritte Liga gepfiffen. Und dann spätestens mit dem Aufstieg dann in den richtigen Drittligakader waren wir sehr, sehr viel im Einsatz. Und da war dann auch privat dann eben auch noch mehr miteinander zu vereinbaren. In der Zeit hat sich dann parallel dann eben auch das Referendariat, bin ich ins Referendariat gekommen. Das war natürlich dann auch nochmal intensiver und dann spätestens nach dem Referendariat dann mit dem Jobeinstieg, ja, war halt dann definitiv auch sowohl privat als auch vom Pfeifen her und dann eben auch jobtechnisch schon sehr viel, was man dann unter einen Hut bringen muss irgendwie zeitlich. Bis wir dann letztendlich natürlich in die Talliga aufgestiegen sind,
Ja.
was dann nochmal ein bisschen forciert hat.
War das während des Referendariats zu irgendeinem Zeitpunkt ein Thema bei den Stationen, bei den Kanzleien oder bei den Institutionen, wo du dein Referendariat gemacht hast? Also ein zeitliches Thema? Oder hast du es offen kommuniziert? War es ganz normal, dass das als Hobby mit angegeben wurde? Oder gab es da, also wie lief das im Referendariat, ne? Ich meine, man ist ja noch freier, aber trotzdem ist man ja auch gut eingespannt.
Ja, der Vorteil ist, dass man unterhalb vom Profibereich fast nur am Wochenende pfeift, weil die regulären Spieltage Freitag bis Sonntag sind und fast alle Spiele samstags, viele sonntags sind, ab und zu mal freitags wie ein Derby oder so, aber unter der Woche halt nichts ist. Das heißt, man kann das unter der Woche sehr frei einteilen und gerade da, wo die Pflichtveranstaltungen liegen, hat man halt eben relativ viel Zeit, die man einplanen oder verplanen kann. Also, dass sich da auch keine Illusionen hatte, sage ich mal. Aber das ändert sich halt dann im Profibereich, weil der reguläre Spieltag in der ersten und zweiten Liga ist auch voll unter der Woche. Also eigentlich die ganze Woche, außer ich glaube Mittwochs oder Dienstags. Und nee, Dienstags nicht, genau. Und das heißt, man hat dann auf einmal viel mehr Wochenansetzung. Und das macht das ganze Thema dann erst auch überhaupt problematisch, in Anführungszeichen, für den Job, weil der Job im Normalfall am Wochenende nicht stattfindet. Das heißt, man hat am Anfang eher das Thema Vereinbarkeit Privatschiedsrichter, weil es halt immer samstags ist.
Die ganzen Wochenenden.
Das in der Saison.
Ja.
Genau. Also immer samstags, und wir haben auch häufig sonntags gepfiffen. Also wir pfeifen so in der Saison etwas über 40 Spiele. Und die geht ja nur von September bis Mai, vielleicht Juni noch.
Aber da dann durchgehend fast die Wochenende, das ist schon heftig, ja.
Ja.
Also großen Respekt auch an deine Frau, dass sie das natürlich so mitmacht. Viel Verzicht gegenseitig. Du ja aber auch auf einfach mal Wochenende sein lassen. Ne? Ist ja auch Verzicht. Da das jetzt gerade so gut passt und du gesagt hast, dass jetzt der Profibereich natürlich viel in den Wochentagen stattfindet. Wie war das dann, als du dann als Anwalt eingestiegen bist?
Ja, also ich hatte das von Anfang an, und das war mir auch schon immer wichtig, weil ich schon auch die Thematik mit Freiterminen auch schon in der dritten Liga hatte, weil natürlich muss man auch die Wochenenden ja irgendwie planen. Und es ist schon immer, auch in allen anderen Bereichen, aber wir hatten es am Anfang ja auch direkt schon, das Thema Kommunikation ist das wichtigste Thema, nicht nur privat, sondern eben auch in diesen Themen, im bisschen beruflicheren Kontext oder eben auch in einem etwas ambitionierteren Hobbybereich. Ich habe vorhin schon immer, wenn man es mal vergessen hat, war es schon immer blöd, irgendwelche Termine zu kommunizieren, und von daher habe ich schon immer so versucht zu halten, dass ich immer ganz transparent darüber gesprochen habe und gesagt habe, das ist halt so, und ich versuche so früh wie möglich das alles zu koordinieren und gebe früh wie möglich Bescheid, damit auch andere sich darauf einstellen können, wenn die davon betroffen sind. Und so war es dann eben auch zu der Zeit, also mit dem Beruf. Ich habe das von Anfang an angesprochen, dass ich das mache. Und ich meine, am Anfang war ja auch noch die Drittliga-Zeit, hat er ja stattgefunden, von daher war da noch nicht so viel unter der Woche. Aber mit dem Aufstieg habe ich auch direkt drüber gesprochen, dass natürlich der Aufstieg dann in die zweite Liga damit zusammenhängt, dass wir auch unter der Woche viel mehr pfeifen müssen. Und ja, also dazu kann ich nur sagen, dass ich sicherlich auch Glück hatte oder habe, dass mein Chef selber auch Handballer war und ich meine auch ein bisschen gepfiffen hat. Nie so richtig, glaube ich. Ja, aber der fand das damals schon im Einstellungsgespräch super und fand das richtig interessant. Hat auch danach immer wieder gefragt, wie es läuft. Und als ich dann erzählt habe, dass ich aufgestiegen bin mit meinem Schiedsrichterkollegen, fand er es auch richtig, richtig gut. Und das macht es sicherlich einfacher, wobei wir natürlich auch im Team insgesamt eine sehr flexible Arbeitsweise haben, muss man sagen. Also bei uns, klar, haben wir auch Pflichttermine, gerade mit Mandanten oder vor allem auch dann natürlich weniger flexible Gerichtstermine. Aber auch da, wenn man rechtzeitig anfängt, Sachen zu planen, kann man sich bei uns sehr, sehr viele Sachen so legen, wie sie passen. Und was natürlich schwierig ist, wenn ganz kurzfristig von heute auf morgen unter der Woche jetzt ein Notspiel reinkommt quasi. Das hatten wir bisher zum Glück noch nicht.
Wo du dann einspringen musst als Schiedsrichter, oder?
Genau.
Ja.
Das kann dann natürlich schon schwierig werden, wenn man beispielsweise in München beim Arbeitsgericht ist oder so, oder beim Mandanten in, keine Ahnung, in Hamburg. Aber dadurch, dass das in der Regel rechtzeitig alles bekannt ist, kann man das sehr gut vereinbaren miteinander und vor allem bei uns halt eben auch vom Job her sehr gut planen. Also wir sind sehr flexibel vom Arbeitsort, gerade auch, ich weiß jetzt nicht genau, wie es vor Corona war, weil ich daher noch im Studium war, aber bei uns ist super viel digital, also die wenigsten Mandanten sieht man ja wirklich vor Ort, viele Termine sind nur online oder telefonisch, das kann man halt von überall machen und das ist bei uns auch gang und gäbe, weil es einmal die Mandanten auch fordern, aber weil wir das halt auch eben so intern handhaben, weil es sich halt eben auch von den Rechtsgebieten, aber auch von unserer Arbeitsweise auch mit dem Mandanten zusammen sehr gut verträgt und sehr gut akzeptiert wird. Also vielleicht auch ein Vorteil, dass wir natürlich mehr Unternehmen beraten als einzelne Personen. Wenn wir mal einzelne Private vertreten, dann sind die schon häufig darauf aus, dass man sich mal persönlich sieht. Vielleicht liegt es auch daran, aber die Businessmen und Women sind da sehr pragmatisch und denen ist ja die Zeit, bei denen ist Zeit auch Geld. Und die sagen, naja, lieber online, also wir haben selten Anfragen mal vor Ort. Und wenn, dann sind die eben von langer Hand geplant, weil da irgendeine große Verhandlung ansteht oder eben Gerichtstermin oder sowas. Und das macht es auf jeden Fall deutlich einfacher.
Das kann ich mir vorstellen. Also wie viele Spiele hast du jetzt in der Woche?
Also in der Woche habe ich in der Regel ein Spiel.
Eins, okay, ja.
Manchmal zwei.
Und du bist dann aber bundesweit eingesetzt. Das heißt, du könntest auch mal nach Berlin, nach Hamburg.
Ja.
Also steht dann auch immer noch die Fahrt mit an und dann lässt du mal mal überspitzt gesagt, den Stift um 12 Fallen oder gleichst das aus mit Urlaubstagen oder wie sieht das dann konkret aus?
Teils. Also wir sind halt relativ flexibel auch von der Zeiteinteilung, auch ist auch intern so gelebt. Wenn ich sage, ich muss am Wochenende was vor- oder nacharbeiten für eine Sache, ist das kein Problem, wenn ich das halt abends mache auch. Wenn ich früh anfange, ist das auch egal. Letztendlich müssen halt die internen und externen Fristen halt eingehalten werden, die Mandate gut geführt werden. Und wie wir das machen, ist letztendlich auch schon relativ früh uns selbst überlassen.
Also von Anfang an schon.
Ja, genau. Und was natürlich, man muss halt immer ein bisschen planen, dann auch wie die Anreise, dass man rechtzeitig da ist. Aber wir haben beispielsweise auch öfter schon in Dresden gepfiffen, auch schon in Lübeck gepfiffen, sind da auch, auch im Stuttgarter Raum, wobei das geht ja von der Reise. Aber gerade Dresden, Lübeck waren jetzt so die längsten Reisen, die wir hatten. Da sind wir auch beispielsweise am Vortag dann entweder ganz früh hingefahren, also in den Süden fahren wir auch manchmal ganz früh morgens los. Das ist ja quasi bei uns vor der Rush Hour und dann im Stuttgarter Raum beispielsweise, dann nach der Rush Hour ankommen, dann vor Ort im Café arbeiten oder so im Coworking Space oder so. Das so Tageshotels, aber das haben wir bisher noch nicht ausprobiert. Und dass wir dann einfach dann relativ früh schon da sind, dass wir dann von da den Arbeitstag starten, unterwegs vielleicht ein bisschen telefonieren, aber dann vor allem vor Ort dann arbeiten, damit wir halt eben kein Staurisiko mehr haben, um rechtzeitig in die Halle zu kommen.
Alles auszuschließen und natürlich auch stressfreier da zu sein, ne? Und dann auch fit zu sein, ja.
Oder ansonsten, wir fahren halt meistens vom Auto, aber mit dem Zug zum Beispiel lässt sich das auch ganz gut kombinieren, wenn die Hallen gut erreichbar sind. Also nach Lübeck sind wir damals zum Beispiel ganz, ganz früh mit dem ICE gefahren, um 5 Uhr noch was. Und dann von da aus dann zu arbeiten, ist halt auch super praktisch, weil du nicht sogar noch die Reisezeit wirklich sehr effizient nutzen kannst. Aber es bieten sich nicht alle Hallen an, um da im Zug zu arbeiten. Und dreimal umsteigen musst, dann macht das auch keinen Spaß mehr.
Ich fand auch sehr interessant, dass du gesagt hast, dass eure Kanzlei von vornherein euch eine hohe Eigenverantwortung in der Gestaltung der Arbeitszeit übertragen hat. Hat dich das gepusht und motiviert, dass genau das halt auch gesehen wird und von vornherein halt anders gehandhabt, als wenn zum Beispiel alles stark reglementiert ist?
Also ich glaube, dass das für die allermeisten Dezernate bei uns gilt. Es ist natürlich wie immer in Kanzleien auch sehr dezernatsabhängig, also gerade partnerabhängig. Deswegen kann ich es nicht sicher sagen, ob das jetzt auch jeder macht bei uns, aber ich glaube schon gerade die Teams, die auch mit jungen Kräften, jungen Anwälten und Anwältinnen zusammenarbeiten, die machen das definitiv. Und das war für mich auf jeden Fall sehr wichtig, war irgendwie auch immer selbstverständlich. Also ich muss das gar nicht so von mir aus einfordern, weil jetzt in unserem Fall unser Chef selber sehr, sehr viel unterwegs ist und auch selten in der Kanzlei in vielen Phasen, häufig bei Mandanten vor Ort und in verschiedensten Verhandlungen, sodass der eh auch arbeitet, wie es halt gerade passt. Und dann ist es natürlich schwierig, wenn man das so vorlebt, von anderen zu erwarten, dass die ständig 9-to-5 in der Kanzlei sitzen und drumherum vielleicht mal ein Stündchen dann flexibel arbeiten können nur. Das wäre auch ein bisschen unauthentisch. Aber ja, von daher war das von immer schon von Anfang an die Vorgabe, macht, wie es passt. Hauptsache, das Ergebnis stimmt natürlich. Wie ihr das hinkriegt, ist für euch frei.
Plus dann eure Abstimmung untereinander und das klappt dann natürlich alles im Team. Ja, schön zu hören. Schön zu hören, dass es auch wirklich gut ankommt, wahrgenommen wird und als Team funktioniert.
Ja, also es muss natürlich am Ende funktionieren. Das muss man natürlich auch sagen. Also nur weil man sagt, als Kanzlei erlauben wir das, gibt sicherlich auch Leute, ich meine, wir haben natürlich auch mit dem Arbeitsrecht ein bisschen vorbelastetes Rechtsgebiet, bei dem man auch sieht, dass Homeoffice-Vereinbarungen nicht immer also ein bisschen so der Anfang vom Ende sind. Für manche Mitarbeiter haben plötzlich gar keine Arbeitsleistung mehr kommt, kurioserweise, obwohl die den ganzen Tag angeblich arbeiten. Und da muss man schon sehr drauf schauen, aber gerade bei uns im Team ist es tatsächlich sogar eher andersrum, dass man daheim noch mehr sogar macht als in der Kanzlei. Auch so ein bisschen, weil man das Gefühl hat, wenn ich es nicht mache, dann sagen alle, ja, bist du im Homeoffice, hast du ja einen Tag Urlaub gehabt und so. Und dass man dann fast sogar noch mehr den Druck hat, aus sich heraus, sich das nicht vorwerfen lassen zu müssen. Und am Ende des Tages sitzt man dann, denkt sich, jetzt habe ich sogar länger gearbeitet als in der Kanzlei. Ist ja auch nicht der Sinn des Ganzen, dass man sich sogar daheim ein bisschen bremsen muss.
Ja, gut, dass du es auch nochmal erwähnst. Ne? Das ist halt wirklich dieses, selber auch die Balance wiederzufinden. Ne? Dass man trotzdem noch so ein bisschen guckt, wie viel habe ich denn gearbeitet und sich etwas ausbremst. Und aber das ist gut von dir beschrieben. Das ist dann auch die Schwierigkeit dabei. Ne? Man möchte ja niemanden dann das Gefühl geben, ich tue hier nichts oder ich nutze das aus oder ähnliches. Ja, also auch da ein hohes Eigenverantwortungsbewusstsein auch.
Auf jeden Fall. Also als Jurist hat man das natürlich so ein bisschen schon durch die Examina, in denen man ja auch sehr frei eigentlich alles lernen, sich die Zeit einteilen muss zum Lernen. Aber trotzdem ist es im beruflichen Kontext halt schon nochmal was anderes. Und man muss das auch lernen, wie man das effizient macht. Weil nur in der Bib rumsitzen den ganzen Tag und dann sagen, oh, ich war halt wieder 12 Stunden in der Bib, hast aber effektiv nur 3 Stunden gelernt. Das funktioniert ja im Referendariat, aber im Job nicht. Wenn dann deine To-Dos sich immer weiter anhäufen,
Die Outcomes nicht da sind.
genau, dann wird das viel früher, kriegst du da viel früher Feedback als im Examen. Das siehst du vielleicht dann in der Prüfung, wenn du Pech hast. Aber da kannst du monatelang rumsitzen in der Bib und einfach so ein bisschen Dienst nach Vorschrift machen oder so nach außen hin da sitzen, weil ich muss ja präsent sein, ich muss ja in der Bib sein, aus welchen externen Einflüssen auch immer. Und am Ende kommt nichts bei rum. Das sagt einem aber keiner, bis dann irgendwann dann die Bombe platzt, wenn man auf einmal, keine Ahnung was, damit mit dem Druck auch nicht mehr umgehen kann oder auch dann die Ergebnisse halt nicht stimmen, wenn es dann diese eine große Prüfung gibt.
Es ist so wichtig, dass du das gerade nochmal betont hast, weil es halt jetzt um die Mandate geht und ein Arbeitsoutcome gefordert ist. Und da können manchmal 3 knackige Stunden, also viel, viel effektiver sein, wenn du davor und danach was anderes gemacht hast, als, wie du sagtest, man jetzt 10 Stunden da dran sitzt und über diese ganze Zeit verteilt nur Effektivität an 3 Stunden bei rumkommt. Aber man zehn, ja. Ja, also ich hoffe, ihr habt alle, jeder für sich mal so einen Check gemacht. Wir lassen das mal so im Raum stehen. Ich würde gerne, und das ist nochmal so eine Frage, die ich mir halt auch einfach gestellt habe. Du hast, also nochmal ganz in die Handballwelt nochmal kurz eintauchen. Du hattest gesagt, dass 23, 24 so deine Alles-oder-nichts-Saison war in der dritten Liga. Und du hattest ja auch echt hohes Pensum. Und mittlerweile vor, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, 2200 Zuschauern gepfiffen. Und dann kam ja dann auch richtig der Aufstieg ins Bundesliga-Kader. Was ist das für ein Gefühl, wenn du als Schiedsrichter vor 1000 Zuschauern 2 Lager von Fans hast im Prinzip und den Erwartungsdruck standzuhalten und dabei richtige und faire Entscheidungen zu treffen?
Das ist geil, das macht Bock. Es ist auch zehnmal besser, als wenn man keine Zuschauer da hat und auch ein Spiel pfeift, das so vor sich hin plätschert. Aber gerade auch die Stimmung in der Halle, es ist wesentlich schwerer oder fällt uns auch wesentlich schwerer, in einem ruhigen, entspannten Spiel mit wenig Zuschauern, wenig Stimmung, uns also eine gute Leistung zu bringen, als wenn eine volle Halle da ist, weil da musst du dich nicht motivieren. Und im anderen Szenario muss man halt ständig dafür sorgen, dass man selbst gepusht ist, weil da passiert da halt zwischendrin auch einfach nicht so viel und die Zuschauer machen halt nichts. Es ist wirklich super schwierig. Also wenn man da unten steht, ist das wirklich ein Nachteil, wenn da kein Dampf drin ist und dass man dann natürlich auch Druck von der Seite kriegt oder auch dann von der ganzen Halle bei strittigen Situationen. Das pusht auch viel mehr noch und man ist halt einfach immer 100% bei der Sache und das muss man sich bei dem anderen Spiel halt eben erst erarbeiten. Von daher ist es für uns auf jeden Fall auch eher ein Vorteil, vor vielen Zuschauern zu pfeifen, als vor wenigen, weil du halt immer am Limit bist von der Konzentration, von der Aufmerksamkeit und das erleichtert dir in der Regel halt auch die Entscheidungsfindung, dass du halt eben und auch natürlich in der Persönlichkeit, also in der Ausstrahlung, wie du die dann verkaufst, die Entscheidung, wenn du immer auf Strom bist in dem Spiel. Und wenn du das halt nicht hast, musst du dich immer so pushen. Da musst du quasi so aus so einem Kaltstart die ganze Zeit machen und dann irgendeine Entscheidung verkaufen, wo du selbst fast vorbeigeguckt hast an der Situation. Das heißt nicht, dass wir natürlich bei wenigen Zuschauern unkonzentriert sind, aber es ist wesentlich schwerer, da die Konzentration zu halten und sich dann da zu pushen in dem Spiel, als wenn es halt die Zuschauer schon machen. Und deswegen, man kriegt halt sofort Feedback. Das ist sicherlich im Job auch meistens nicht
Ja.
so, außer im Gespräch kriegt man direkt gutes oder schlechtes Feedback. Aber in der Halle kriegt man es wirklich sehr
Sehr
direkt.
direkt in, ja,
Genau.
in jeder Art und Weise.
Ja, aber das macht halt auch einfach Bock. Also der Druck und der Stress, den man da ausgesetzt ist, das ist einfach auch so ein Reiz, also ein Adrenalin natürlich auch, der da ausgeschüttet wird. Und für uns ist es natürlich auch eine super Möglichkeit in dem Sport, den wir halt sehr, sehr gerne ausüben, sowohl als Spieler als auch als Schiedsrichter eben auf dem Niveau halt auch mitwirken zu können. Also wir wären als Spieler sicherlich nicht in der zweiten Liga gelandet. Waren auch keiner schlechten Handballer, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Aber ob es jetzt für die zweite Liga wirklich gereicht hätte, wahrscheinlich nicht. Und da jetzt auf dem Niveau mit so spannenden Spielern und Persönlichkeiten da arbeiten zu dürfen, auf so einem professionellen Level, das ist halt einfach geil. Das macht Bock. Und auch der Austausch ist super professionell. Man kann halt einfach auf einem sehr hohen Niveau über den Handball reden mit anderen Leuten. Und das gilt auch schon für die dritte Liga und auch für unten. Ja, in Anführungszeichen ist jetzt nicht despektierlich gemeint, aber ist natürlich schon ein Unterschied, ob da Amateurballer spielen oder Profis. Und genau den Unterschied, den merkt man bei allem, auch das Drumherum. Wenn es Vereinsbeobachtungen gibt, also Feedback von dem Verein nach den Spielen, ist das schon einfach, in der Regel hat das schon einen ziemlichen Mehrwert. Gibt es immer im Nachgang zum Spiel, gibt es eine Schiedsrichterbewertung der Vereine. Wir haben einmal so ein möglichst objektives Coaching-System, das quasi vom DHB selber Coaches kommen und die Leistung bewerten in manchen Spielen, also nicht in jedem Spiel, aber in manchen Spielen. Und die Vereine geben aber nach jedem Spiel, müssen die Feedback geben. Die können dann was schreiben, müssen nicht, die müssen nur eine Punktzahl geben, glaube ich. Und das Feedback, das dann aber kommt schriftlich, das hat meistens schon Hand und Fuß. Nicht immer, aber häufig schon. Und das ist dann einfach, du hast mit dem besten Trainer, die es in Deutschland gibt. Also in der zweiten Liga bist du in der Regel kein Trainer, der das mal so just for fun macht. Das sind auch alles hauptberufliche Trainer. Ja, haben alle ihre A-Lizenzen, EHF, Mastercoach, keine Ahnung, was es da alles gibt. Und die sich tagtäglich nur mit Handball beschäftigen und einem so ein bisschen auch widerspiegeln, was aus Trainersicht und aus Profisicht, also Profispielersicht, für das Spiel überhaupt relevant ist. Also manchmal hat man ja auch dann so eine Wahrnehmung, dass manche Bereiche vielleicht problematisch sind, Regelbereiche irgendwie ein Schwerpunkt sind. Die sind für den Profi überhaupt völlig uninteressant. Und dieser Austausch vor dem Spiel in der Halle, nach dem Spiel in der Halle, aber eben auch dann mal am Telefon oder auch per Mail, der ist halt super wertvoll. Und dann natürlich auch die ehrenamtliche Arbeit, das muss man auch dazu sagen, außer unserer Schiedsrichterchefin, die gar nicht so lange den ersten bezahlten Job beim DHB im Schiedsrichterwesen hat, machen das alle ehrenamtlich, sind alles ehemalige hochdekorierte Schiedsrichter mit internationalen Einsätzen, viele Jahre erste Liga gepfiffen. Und die machen das ehrenamtlich dann bei uns im Ausschuss. Das ist genauso in den unteren Ligen, da machen es auch alle ehrenamtlich. Und genauso ist es auch im Bundesliga-Kader. Und die bringen da sehr, sehr viel Herzblut mit rein. Aber ich finde, man merkt es auch an der Qualität einfach von dem Input, den man da hat. Und es macht halt einfach Spaß, auf dem Niveau sich mit dem Sport
Es ist
auseinanderzusetzen.
ja auch wirklich Weiterentwicklung dann der eigenen Rolle, der Schiedsrichterrolle. Ja, und man ist sich dann halt auch noch bewusster, in welchem Segment man oder auf welchem Level man dann hier spielt, ne, oder pfeift dann auch, ja.
Ja.
Was ich auch unheimlich spannend fand aus unserem Vorgespräch ist, war, dass du auch an dem Programm Basis trifft Spitze teilnimmst vom DHB und dort treffen ja Amateure auf Profis, um die Nachwuchsschiedsrichter und Richterinnen zu fördern. Werden dir da auch Fragen zum Thema Vereinbarkeit gestellt?
Ja, also wir haben das jetzt schon zweimal machen dürfen. Das ist so ein bisschen spielabhängig. Also es hängt alles dann immer im Nachgang zu einem Spiel. Und da wurden ein paar Spiele ausgewählt, bei denen das gemacht wird. Und wir hatten ja jetzt schon zweimal das Glück und dürfen im Januar voraussichtlich auch nochmal das machen. Und da wird im Nachgang zum Spiel dann eine Gruppe aus regionalen Nachwuchsschiedsrichterinnen und Schiedsrichtern, nicht nur Nachwuchs, sondern auch Erfahrene können das auch machen, aber es kommt ein bisschen auch auf die Gruppenzusammensetzung an, wer da sich meldet, wer da Interesse dran hat. Aber das ist häufig bunt gemischt, aber manchmal, jetzt das letzte Mal hatten wir auch ein reines Mädchen-Nachwuchsteam aus dem Verband da und die stellen einem dann Fragen zum Spiel, zum Allgemeinen und gerade auch das Thema nachhaltige Vereinbarkeit.
Vereinbarkeit. Im weiten Sinne auch Nachhaltigkeit, ja.
Genau, ja. Ist da gerade bei denen, die so Richtung Abitur gehen, Anfang vom Studium, definitiv auch Thema. Also wir wurden auch schon häufiger gefragt, wie das funktioniert hat, auch überhaupt dann mit dem Studium, während des Studiums oder dann auch in der nächsten Liga, in die vielleicht aufsteigen können, in der Regel dann die dritte Liga, wie wir das überhaupt gemacht haben, was wir denn überhaupt beruflich machen und wie wir das dann auch mit unserem Job dann nach dem Studium vereinbart kriegen. Das sind dann auch welche, die natürlich auch noch mal ein bisschen älter sind dann als die gerade so ums Abitur herum sind. Und das ist definitiv auch ein Thema. Es ist meistens jetzt nicht das Hauptthema, weil es natürlich auch vor allem um Spiel ging. Aber gerade wenn es danach so um allgemeine Fragen geht, ist das definitiv auch sehr präsent und wird von vielen gefragt. Klar, die alten Hasen haben da jetzt nicht mehr so viele Fragen, aber auch Berufseinsteiger sind da ja auch dabei. Und die haben natürlich dann auch eigene Erfahrungswerte, wie sie dann in der vierten Liga oder vielleicht auch teilweise in der dritten Liga dann so die Vereinbarkeit hinkriegen. Und haben dann häufig auch dann die Frage, wie schafft ihr das denn, wenn ihr nochmal eine Liga drüber seid oder zwei? Wie funktioniert das denn alles? Und das ist, denke ich, schon auch wichtig, dass man da so ein bisschen transparent machen kann, dass es funktioniert. Und im Endeffekt geben wir meistens auch mit, dass es halt sehr wichtig ist, natürlich, was man für einen Job hat. Das ist natürlich eine Voraussetzung, wenn man eben präsent sein muss. Es gibt halt nun mal eben auch Jobs, da muss man präsent sein. Und das Privileg zu haben, dass man von überall arbeiten kann, hat nicht jeder. Und das ist natürlich auch eine Grundvoraussetzung, um das überhaupt dann machen zu können. Oder man hat dann eben einen noch, also der Arbeitgeber muss halt noch viel mehr dann eben eingebunden werden, weil nicht alle haben jetzt bei uns nur einen Beraterjob oder sowas, sondern müssen auch viel vor Ort sein. Und da muss man halt eben noch mehr den Arbeitgeber mit einbinden, sicherlich auch mehr mit Urlaub arbeiten, weil dann kann man eben nicht am Wochenende das nacharbeiten oder abends um 10, 11 Uhr das nacharbeiten, was man halt tagsüber nicht geschafft hat, oder im Lauf der Woche. Und das ist halt dann eben nochmal wichtiger. Das trifft meinen Schiedsrichterkollegen auch nochmal ein bisschen mehr als mich. Jetzt auch nicht so extrem, weil er sehr flexibel auch ist. Aber er ist Gartenlandschaftsarchitekt im Gartenlandschaftsbau. Und da ist er auch natürlich auch viel vor Ort unterwegs, muss Baustellen verantworten und bei Kunden vor Ort diverse Termine wahrnehmen. Und der muss das sicherlich nochmal ein bisschen mehr koordiniert kriegen von den Terminen selbst, hat aber eben, obwohl er sehr viel auch vor Ort ist, die Möglichkeit, alles auch sehr flexibel zu machen, weil er eben sehr, sehr viel auch telefoniert und halt eben auch sehr viel Büroarbeit auch machen müsste, noch mehr Büroarbeit machen müsste, als er meistens dazu kommt. Von daher ist das noch manchmal ein ganz guter Cut, dass er dann an dem Tag Büroarbeit machen muss, weil er nicht vor Ort sein kann, dass er die Arbeit auch mal geschafft kriegt. Aber ja, das muss natürlich der Job hergeben, aber das ist definitiv auch ein Punkt, den junge Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter interessiert, weil sie es auch natürlich nicht so wissen, was auf sie dazukommt. Und ja, mal Bock mehr zu machen und weiterzukommen. Aber letztendlich muss ich das natürlich dann auch eben mit einem ganzen Drumherum vertragen.
Und du bist aber auch weiterhin in Vollzeit noch tätig. Also auch nochmal eine besondere Herausforderung. Gab es schon mal eine Situation, wo es dann zu einer Entweder-oder-Entscheidung kam?
Tatsächlich nicht. Zumindest kann ich mich nicht mehr daran erinnern, weil ich habe es verdrängt. Aber ich glaube nicht, dass ich eine vergessen habe. Aber das liegt aus meiner Sicht halt zu 100% bei der Kommunikation. Also dadurch, dass im Idealfall alles rechtzeitig kommuniziert ist, weiß auch jeder Bescheid und dann kommt auch keiner und sagt, wusste ich nichts von, das funktioniert jetzt aber nicht, du musst jetzt aber. Und wenn man das rechtzeitig alles kommuniziert und plant, gab es bisher keine Situation, in der ich das entscheiden musste. Zum Glück, aber ist ja natürlich auch so ein bisschen das Ziel, dass man das nicht machen muss, weil dann ist es natürlich für alle Seiten blöd. Also für einen selber blöd, für alle Beteiligten blöd. Irgendwer zieht dann den Kürzeren und das entscheiden zu müssen, ist blöd.
Und das geht auf Dauer dann auch nicht gut.
Genau,
Ja.
dann sagt halt eine Seite irgendwann, nee, dann so geht das nicht. Also so mache ich das nicht weiter und welche auch von immer das von den dreien ist. Ja, nee, deswegen, das muss man von vornherein gut planen und kommunizieren. Dann funktioniert das auch. Bisher, denke ich, hat das ganz gut geklappt. Und ich sag mal, jobtechnisch habe ich zum Glück auch ein gutes Team mit super Kolleginnen und Kollegen, die mich da auch sicherlich die mich da auch unterstützen und im Worst Case auch einspringen würden. Das macht es natürlich auch insgesamt ein bisschen entspannter, dass man da auch weiß, es wäre jetzt keine All-in-Situation und man muss wirklich entweder oder dann alles draufsetzen und eins komplett hinten runterfallen lassen. Man hätte zumindest nochmal eine Absicherung auch. Aber ja, auch beim DAB, wenn man da offen spricht und sagt, hier, wir sind dumm gelaufen, dann sind die da auch verständnisvoll. Aber wie du sagst, wenn man es jetzt mehrmals dann passiert, dann muss man schon mal hinterfragen, ob man das alles so gut macht, wie man sich das vorstellt.
Ja. Mit Blick auf 2026, wir haben ja die Aufnahme jetzt hier gerade Mitte Dezember. Was sind besondere Handballereignisse oder Events, auf die du dich freust im kommenden Jahr?
Ja, also jetzt gerade war ja Frauen-WM. Da sind wir auch Vize-Weltmeisterin geworden. Sehr cooles Turnier auf jeden Fall. Bisschen spät im Fernsehen übertragen, aber dann haben wir ja relativ viele K.O.-Spiele noch gehabt und haben noch eine ganz gute Präsenz gehabt. Aber ja, also handballerisch Highlight auf jeden Fall die Männer-EM, wie gesagt in Skandinavien. Und ja, für uns definitiv die Rückrunde. Die wird spannend. Die zweite Liga Männer ist extrem eng. Bleibt sehr spannend, sicherlich bis zum Schluss, wie letzte Saison auch. Erste Liga Frauen gibt es auch viele Entscheidungen, spannendes Playoff-System, das sie spielen. Das hält die Spannung zum Ende hin auch nochmal komplett oder bringt die komplett nochmal rein in die Saison. Und ja, der Abstiegskampf ist immer, immer eng in allen Ligen. Und ja, für uns ist das definitiv da das Ziel, geile Spiele zu kriegen, vor vielen Zuschauern möglichst zu pfeifen. Und ja, ansonsten geht es dann im Sommer wieder in den Lehrgang und dann zum Herbst wieder in die nächste Saison. Und da wollen wir gut starten.
Da wünsche ich dir auf jeden Fall richtig gute Spiele. Mit richtig vielen Zuschauern, damit der Pegel bleibt. Lass uns noch zwei letzte Fragen beantworten. Und zwar einmal, was ist dein Takeaway für die Zuhörerinnen und Zuhörer, so der Jura und Textbubble in puncto Vereinbarkeit, wenn man so ein ja doch auch intensives sportliches Hobby hat?
Also für mich ist vor allem einfach machen. Muss einfach mal Sachen machen und dann gucken, wie es funktioniert. Klar, planen und so weiter auch alles und vorbereiten, aber einfach auch mal Sachen machen, auch wenn man denkt, boah, könnte vielleicht schwierig werden. Man kann auch immer noch sagen, dass es nicht klappt oder man muss immer kann noch was umstellen, aber man muss einfach mal die Sachen machen und wenn man sie gemacht hat, dann ist es meistens gar nicht so schlimm, wie man dachte. Und das andere ist definitiv Kommunikation. Man muss einfach frühzeitig mit allen Beteiligten sprechen und offen sprechen und denen sagen, was Sache ist. In der Regel werden die meisten versuchen, einem alles zu ermöglichen, weil sie eben auch abgeholt wurden. Wenn man sie vor vollendete Tatsachen stellt, dann ist es im Zweifel auch schwieriger, da irgendwie einen Kompromiss zu finden.
Frühzeitig miteinander sprechen, ja, das Gespräch suchen.
Auf jeden Fall. Ja. Ja. Und was für mich jetzt auch immer, oder jetzt auch für den juristischen Kontext, wichtig war, dass man das Studium nicht zu ernst nehmen sollte. Also gerade so 10-12 Stunden in der Bib rumsitzen, ich habe davon nie was gehalten. Manche müssen es für ihr Gewissen machen. Ich glaube, es ist psychisch auch nicht so gesund. Man sollte einfach auch die Sachen, die man nebenbei macht, noch durchziehen. Wir hatten ja auch beim Alumni-Treffen darüber gesprochen, dass fast keiner mehr die ehrenamtlichen Tätigkeiten weitermacht. Ich glaube, es ist ein wichtiger Ausgleich, ob das jetzt ehrenamtliche Tätigkeiten sind, Sport sind, ob es jetzt Schiedsrichter ist oder irgendeine Vereinsfunktion oder so. Aber gerade das ist, glaube ich, ein wichtiger Ausgleich, auch einfach mal was anderes zu machen. Und am Ende ist man einfach auch im Kopf fitter, wenn man eben auch nicht nur Jura, Examen hat, sondern auch ein bisschen was anderes hat, wo man vielleicht auch ein bisschen Verantwortung übernimmt, weil es einfach eine ganz andere Verantwortung ist.
Mhm. Und auch thematisch den Kopf frei macht, ne? Dass es was ganz anderes ist. Ja, ja, total. Ja.
Vor allem mit Nicht-Juristen zu sprechen, tut auch gut.
Ja, das darf man. Paul, wen würdest du denn als nächsten Legal Truffle in Sachen Vereinbarkeit nominieren und als möglichen nächsten Gast für den Podcast?
Hm. Also ich habe eine gute Bekannte, die das sehr gut verkörpert. Vereinbarkeit, juristischer Job, sehr anspruchsvoller Job, sehr zeitintensiver Job. Mit ich sag mal nur eigentlich nur mit High-Performern tagtäglich arbeitet und gleichzeitig eben auch natürlich auch High-Performerin ist, berufstechnisch, aber eben auch privat mit Kind, das alles irgendwie unter einen Hut bringt. Ich weiß nicht, wie sie das macht, aber vielleicht kann sie es bei dir im Podcast erzählen. Wir können gerne mal im Nachgang schauen, ob sie da Lust zu hat.
Ja, hört sich auf jeden Fall spannend an. Ja, Paul, das war eine wirklich, wirklich tolle, spannende, ich versuche es gerade in Worte zu fassen, mal Folge auch ganz anders, weil halt dieses Vereinbarkeitsthema jetzt in den Sportbereich mal intensiv gezogen wurde. Ihr könnt ja mal überlegen, ob ihr handballspielenden Juristen und Juristinnen euch zusammentut. Grüße an Cornel Podcast an der Stelle.
Ja, sehr
und
gerne, ja.
Deinen Chef ja auch oder deinen Partner. Vielleicht ist das ja eine Überlegung wert, dass man da zusammen eine Interessengruppe oder ähnliches gründet. Ich finde es auf jeden Fall sehr spannend, gerade weil es so kontrastreich ist. Herzlichen Dank, dass du Gast warst hier bei mir im Podcast und ich freue mich schon darauf, vielleicht dich auch irgendwann mal in Action zu sehen. Und
ja, gern. Also unsere Spiele sind über das ganze Jahr in ganz Deutschland verteilt.
Oh ja, da müssen wir nochmal sprechen im Nachgang, wann die dann in Köln sind oder in der Nähe hier.
Ja, NRW haben wir viel.
Sehr schön, sehr schön. Da freue ich mich drauf. Das ist nämlich ernst.
Ja.
Also, Paul, wir hören und sehen uns und herzlichen Dank.
Ja, auch dir, Jana, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ich hoffe, der eine oder andere kann vielleicht ein bisschen was mitnehmen und finde es ganz interessant. Und dann, ja, schöne Weihnachtsfeiertage.
Das steht auch noch bevor, genau, da wir ja noch im Mitte Dezember sind.
Ja.
Dir ebenso und dann ganz gesund und sportlich ins neue Jahr.
Genau.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Ihr möchtet mehr über Legal Truffles erfahren? Dann besucht unsere Homepage unter www.legaltruffles.de. Folgt uns bei LinkedIn und Instagram und vernetzt euch auch gerne mit mir bei LinkedIn. Lasst uns gerne auch eure Bewertung für diesen Podcast da. Bis zur nächsten Folge mit einem weiteren Legal Truffle. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid.